Authentizität, eine Erwartung, die überall von uns gefordert wird, sei es im Job oder auf Instagram. Doch authentisch sein wird nicht nur von uns real lebenden Menschen verlangt, sondern auch von unseren fiktiven Charakteren, liebe Schreiberlinge. Und somit begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Weltenwandler-Podcast. Bei der heutigen Rubrik Author Stuff geht es um authentische Figuren. Stefan ist als Experte auch am Start und du darfst mir mal gleich die Frage beantworten, was das überhaupt bedeutet, authentische Figuren.
Hallo, vielen Dank für die Begrüßung. Steigen wir gleich ins Thema, wie du schon so schön sagst, ein, und zwar authentische Figuren. Das heißt im Prinzip, dass sie echt sein sollen. Das hast du eigentlich eben schon so ein bisschen beschrieben. Ich nehme das Beispiel jetzt einfach mit auf aus der Realität. Wir sollen auch im Job authentisch sein. Wir sollen uns nicht verstellen, wir sollen möglichst die Person sein, die wir sind. Das bedeutet, dass wir jetzt, wenn wir auf die Figuren im Roman wieder zurückkommen, die sollen sehr lebensnah sein, sie sollen nachvollziehbar sein, sie sollen nicht perfekt sein, außer wenn es immer irgendwelche Gründe hinten dran gibt.
Mhm, okay. Was mich aber immer bei dieser Authentizitätsgeschichte mich frage, ist tatsächlich, wie schaut es denn aus mit der Sympathie? Denn wenn man lebensnah jemanden darstellt, dann heißt es ja nicht unbedingt immer, dass man ihn mag. Und eigentlich sollte man ja mit seinen Figuren, zumindest mit dem Protagonisten, mitfiebern können und Sympathie haben.
Ja, gebe ich dir erstmal soweit recht, dass vor allem der Figur, der wir hauptmerklich folgen im Roman, sollte ein Stück weit Sympathie vorhanden sein oder möglich sein, dass wir das empfinden, damit wir halt einfach begeistert sind von der Figur und der Geschichte mitverfolgen wollen. Aber das geht nicht einher miteinander. Also auch eine authentische Figur kann natürlich unsympathisch sein. Mhm. Der Trick dabei ist ja im Prinzip, dass es authentisch ist. Also, dass wir nachvollziehen können, warum sie so ist, wie sie ist. Ein schönes Beispiel gibt es auch verschiedene Romane, mittlerweile immer mehr, dass ja auch Antagonisten als Figuren genommen werden, denen wir folgen. Also der Bösewicht zum Beispiel, ist ganz klassischerweise.
Mhm. Ja.
Und dort ist ja die Authentizität gegeben, wenn wir nachvollziehen können, warum die Person so ist, wie sie ist. Und nicht, dass sie einfach von Grund auf böse ist, weil sie das ist, quasi auf dem Motto.
Also du hast ein gutes Stichwort genannt, nämlich es geht um Nachvollziehbarkeit. Aber was ist denn mit Menschen, deren Handlungen absolut nicht nachvollziehbar sind? Die gibt es ja auch in der Realität. Also oft ist es ja auch Typsache, wie man auf bestimmte Dinge reagiert.
Genau, und eigentlich hast du mehr oder weniger schon die Antwort in der Frage genommen, dass
okay.
es eigentlich eine Typsache ist. Und das zeigt ja auch, dass authentische Figuren immer verschieden sind. Also es heißt nicht, dass eine authentische Figur immer identisch ist. Also wenn jetzt zwei authentische Figuren hast, sind die natürlich komplett unterschiedlich. Manchmal kann man das Handeln nicht direkt nachvollziehen, aber auch im echten Leben ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn wir die Psychologie mit reinbeziehen, dass man sehr, sehr viele Handlungen dann von nachhinein, auch von außen betrachtet, viel besser dann erklären kann, als es für den Moment vielleicht wirkt. Und ich meine, der Mensch ist ja an sich ein Paradoxon. Also es gibt immer wieder, dass wir auch Meinungen innerhalb von Sekunden ändern, was nicht so schön ist. Das sollte man natürlich schon im Roman versuchen zu vermeiden. Also daher ist es nicht miteinander ausgeschlossen, dass das jetzt heißt, dass jetzt, wenn der Handlung nicht direkt nachvollziehbar ist, dass es dann nicht authentisch wäre. Es muss nur irgendwo nochmal ein bisschen aufgeführt werden. Aber es, wie es immer ist beim Romanschreiben, es muss nicht immer alles komplett auserklärt werden.
Okay, aber tatsächlich hast du wieder ein gutes Stichwort genannt, nämlich das eben im Nachhinein auch vor allem sehen zu können. Das erinnert mich an eine Figur, die ich selber quasi entworfen habe, die extrem kalt immer reagiert, die sehr schwierig ist, wo es dann aber irgendwann eine Erklärung dazu gibt. Und jetzt, wo du sagst, fällt es mir selber ein, dass es oft im eigenen Roman so ist oder auch in Büchern, die man liest, dass Figuren, deren Handeln nicht immer nachvollziehbar ist, tatsächlich im Nachhinein dann doch erklärt werden kann. Ja,
das
guter
Problem,
Punkt, ja.
Das Problem an der Sache ist halt nur, wie du es eben schon mit der Sympathie angesprochen hast, wenn jetzt gerade so dieses schöne Beispiel von der Figur, die du gesagt hast, dass sie sehr kalt wirkt, das heißt, die ist wahrscheinlich auch für den Leser nicht direkt so sympathisch.
Ja.
Und da halt diese Waage zu finden, dass man halt jetzt nicht ins Klischee reinläuft, dass man halt immer nur Sympathie zeigt, aber trotzdem die Authentizität nicht komplett vernachlässigt und dann halt so ein Mittelmaß findet, dass alles eigentlich perfekt ist, damit der Leser folgen möchte, aber trotzdem keine 0815-Figur entsteht.
Mhm. Stefan, wieso brauchen wir überhaupt authentische Figuren?
Das hast du eigentlich auch schon vorhin beantwortet, weil das Leben auch so genauso ist. Und das Ganze mache ich, wie schon in unserer anderen Folge, mit den Konflikten an einem klitzekleinen Beispiel. Und zwar, vielleicht kennt auch die eine oder andere Zuhörerin das Thema Mary Sue. Das Ganze ist quasi ein Synonym im Prinzip für eine Figur, die einfach perfekt ist schon. Das heißt, die hat Fähigkeiten, die sie gerade auch braucht. Und es gibt dann zum Beispiel immer den Vergleich, wenn wir eine Figur haben, die mit den gleichen Ausbildungen im Prinzip Fähigkeiten diese Aufgabe aber deutlich langsamer machen würde als diese Mary Sue-Figur, dann ist das halt ein schlechtes, also ist nicht authentisch, weil warum sollte die andere Figur das langsamer oder schneller machen? Das heißt, das Ganze ist auch irgendwann, merkt man, dass die Autorin vielleicht einfach nur diese Figur dahin gedrängt hat, damit der Plot funktioniert und nicht, dass der Plot und die Figuren ineinander übergehen und dass es halt dann wirklich dieses authentische Ergebnis gibt. Also das heißt, um es ganz kurz nochmal zusammenzufassen, wenn wir keine authentischen Figuren haben, dann geht alles reibungslos und wir haben auch, wie auch schon in der anderen Folge erwähnt, einfach kein Potenzial für Konflikte.
Das stimmt, ja.
Das macht das Ganze natürlich dann etwas langweiliger zu lesen. Man kann das Ganze aber natürlich auch ins Umgedrehte, ins Extrem ziehen. Und zwar, dass man dann statt einem Übermenschen, der halt wie gesagt perfekt ist, halt auch irgendwelche Pappaufsteller hat. Das heißt, eine Figur, die einfach nur hingestellt wird, weil sie da stehen muss und keine eigene Persönlichkeit im Prinzip hat.
Mhm. Verstanden, okay. Ja, weil tatsächlich, also ich finde, weil du gesagt hast, dass ich die Frage selber beantwortet hatte, finde ich nicht unbedingt, weil ich meine, nur weil etwas lebensnah ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es irgendwie gut ist, weil vielleicht will ich mich ja genau mit einer Person identifizieren können, die ja wesentlich besser ist als ich und die eben nicht so, keine Ahnung, dröge ist oder die mich halt inspiriert, die mich weiterbringt, ne? Also wie vielleicht in typischen Superheldenfilmen. Mhm. Aber ich denke schon, dass du natürlich recht hast, auch in dem Sinne, dass das Stichwort Konfliktpotenzial total wichtig ist, weil wenn jemand eben perfekt ist, dann ist es halt auch extrem langweilig.
Ja, vielleicht noch ein anderer Erklärversuch ist auch, dass wir Anhaltspunkte brauchen, um in die Geschichte einzusteigen. Also wenn wir jetzt meinetwegen auch eine komplette Science-Fiction-Geschichte nehmen, die ja dann meistens in anderen Welten spielt, mit anderen Wesen wirklich, wie in der Fantasy, und wenn wir dann auch unsere Protagonisten nicht authentisch haben, sodass wir denen gar nicht mehr folgen können, dann haben wir auch gar keinen Anhaltspunkt mehr, weil wir als Menschen kennen halt nun mal die Realität. Und wenn wir dann nicht irgendwie noch was Nachvollziehbares haben, dann kommen wir auch in die Geschichte meistens, natürlich gibt es Ausnahmen, gar nicht mehr so gut rein.
Absolut, ja. Was sollte man also alles wissen, um eine authentische Figur zu entwickeln?
Es ist eine endlose Liste. Also es geht im Prinzip eigentlich um alles, um das ganz kurz zu sagen und vielleicht mal aufzuzählen. Also es fängt schon beim Äußeren an, es fängt aber auch bei der Gestik und Mimik an. Es ist das komplette Umfeld einer Figur, also das heißt, wo kommt sie her, mit welchen Menschengruppen hat sie Kontakt, ist sie studiert, hat sie vielleicht die Schule abgebrochen. Was ist alles in der Vergangenheit passiert, um halt dann auch wieder diese Nachvollziehbarkeit nach vorne zu bringen, wenn jemand in der Vergangenheit schlimme Ereignisse hatte, vielleicht sogar Traumata und dann vielleicht sogar Trigger hat im Leben, die einfach dann Ausschlag dafür sind, dass sie reagieren, wie sie reagieren. Und auch die ganze Motivation und das ganze Ziel der Figur nachzuvollziehen. Also sind alles Punkte, die sollte man kennen. Allerdings, jetzt werden viele aufschrecken und sagen, ja Moment mal, ich habe hier 10 Figuren, soll ich jetzt von allen hier einen kompletten Lebenslauf und sonst was machen? Nein, natürlich nicht. Es ist für die Hauptprotagonisten eigentlich, also was heißt eigentlich, es ist für die Hauptprotagonisten essentiell, damit es authentisch wird. Aber für meiste Nebenfiguren, die vielleicht auch nur in einer Szene auftauchen, da braucht man natürlich nicht alles komplett auszuformulieren, beziehungsweise auch zu wissen. Da reichen dann schon kleinere Sachen.
Mhm. Sonst hätten wir ja 1000 Biografien in einem Buch. Richtig. Okay, das beruhigt, ja. Du hast ganz am Anfang, da habe ich kurz, oder bin ich drüber gestolpert, auch Aussehen erwähnt. Was hat denn das Aussehen mit Authentizität zu tun?
Und zwar kann man da einfach mal das Beispiel nehmen, wenn wir jetzt einen Protagonisten nehmen oder Protagonistin, die zum Beispiel sehr auf die Umwelt achtet oder vielleicht sogar sich vegan ernährt, dann ist es am Aussehen meistens auch noch etwas. Also ich meine jetzt weniger das Aussehen im Sinne von Hautfarbe oder Form der Nase oder sowas, sondern eher, was ist der Kleidungsstil? Weil also zum Beispiel, wenn jemand sich vegan ernährt, aus dem Grunde, dass er zum Beispiel die Tiere schützen möchte. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das machen kann. Dann wäre es auch ein Teil der Authentizität, dass er bei der Wahl der Klamotten vielleicht auch da sich Gedanken macht. Ist natürlich jetzt sehr, sehr spitzfindig und das Ganze muss natürlich auch nicht dargestellt werden. Das werden wir nachher nochmal kurz erwähnen. Aber das zu wissen ist auch nicht verkehrt. Mhm. Und um das Ganze dann nochmal zum letzten Punkt quasi zu bringen mit dem Aussehen, ist natürlich nicht verkehrt, wenn alle Figuren ein bisschen anders aussehen. Und das zählt jetzt für alle Sachen, also sei es die Gestik, Mimik, die Vergangenheit und so weiter. Es ist halt gut, wenn alle Figuren nicht gleich sind. Ansonsten ist auch die Verwechslungsgefahr natürlich sehr, sehr groß. Das Schönste, was passieren kann im Prinzip im Roman, ist, dass man anhand der Gestik, der Wortwahl, vielleicht Lieblingsworte, Zitate, was auch immer die Protagonisten alle oder auch Antagonisten wählen, dass man daran schon erkennen kann, welche Figur ist das eigentlich, ohne dass der Name ausgesprochen wurde.
Okay, das sind jetzt ganz schön viele Informationen. Wie kann ich das dann alles erfahren? Ich meine, letztendlich sind es ja trotzdem nur in Anführungsstrichen fiktive Figuren.
Auch da gibt es wieder eine unendliche Liste. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgepickt, die sehr oft erwähnt werden. Vielleicht kennt der ein oder andere auch die Art zu schreiben per Fanfiction. Dort ist es sehr, sehr verbreitet, dass man Steckbriefe ausarbeitet. Das heißt, man erfindet eine Figur, die in einer anderen Welt spielt und diese Figur muss ja erstmal entworfen werden. Und dafür gibt es dann, wie gesagt, Steckbriefe, die dann die ganzen Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, komplett abklappern. Also sei es, wie ist das Aussehen, wo kommt sie her, was hat sie für Wünsche, was hat sie für Ängste, was für Ticks hat sie und so weiter. Mhm. Das Gleiche kann man natürlich auch machen, wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir ein bisschen zu trocken, sag ich mal. Ich habe Spaß daran, mir die Figuren wirklich lebendig vorzustellen. Dann kann man das Ganze natürlich auch als Interview führen. Also das heißt, ich als Autor gehe hin und denke mir jetzt einfach, dass mein Protagonist neben mir sitzt und ich möchte einfach alles über ihn erfahren und stelle ihm einfach jede Menge Fragen, was dann quasi wie ein Interview ist.
Ja, okay, das ist eine super Idee, die merke ich mir. Ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung auf dieses Interview auch mal ein bisschen recherchiert und bin auf einen total interessanten Blogartikel gestoßen von Serena Avanlea, heißt sie, wahrscheinlich ein Künstlername, mit dem Titel Authentische Charaktere entwickeln. Und die geht ganz stark davon ein, und das haben wir auch eingangs erwähnt, Erkenntnisse aus der Psychologie mit reinzuziehen. Und tatsächlich habe ich erst letztes Jahr im Rahmen eines, ja, ich habe auch ein bisschen Germanistik studiert, Hausarbeiten verfasst über Psychologie in ja, diversen Schriften, zum Beispiel bei den Sandmann, den habt ihr vielleicht von E.T.R. Hoffmann alle in der Schule gelesen. Und es ist total interessant, wie der Autor damalige Theorien in Anführungsstrichen zur Psychologie, also die Psychologie, wie wir sie heute kennen, gab es jetzt noch nicht in der großen Form. Aber es gab diverse Theorien und eine hieß die Theorie der dunklen Vorstellung. Und da spielen so Ammenmärchen, Schreckmärchen eine ganz große Rolle, die sich im Unterbewusstsein ablagern und die dann im Erwachsenenalter, wenn sie nicht aufgearbeitet wurden, dazu führen, dass man Assoziationen entwickelt, man Ängste entwickelt und man ganz komisch sich verhält. Und Nathanael, so heißt ja der Protagonist der Geschichte, der verhält sich total gestört und am Ende bringt er sich ja sogar um und man kann seine ganzen Handlungen mit dieser Theorie komplett nachvollziehen und erklären. Das ist total faszinierend. Ein anderes Beispiel ist Elektra, die damals gab es zu der Zeit um 1900 so dieses Konzept der Hysterie und man kann diese hysterischen Merkmale an ihr auch festhalten und es ist total spannend, dass Autoren im Laufe der Literaturgeschichte immer wieder psychologische Erkenntnisse, die es ja noch gar nicht gab, benutzt haben, um ihre Figuren so authentisch darstellen zu lassen. Also damals gab es noch keine richtige Psychologie und trotzdem waren das psychologisch wunderbar ausgearbeitete Figuren, sogar psychologische Erkenntnisse, die wir erst heute haben, wie das Konstrukt Trauma. Das gab es damals nicht und trotzdem könnte man sagen, dass Nathanael aus dem Sandmann ein Kindheitstrauma hat. Total faszinierend.
Definitiv, Wahnsinn. Vor allem, was dann quasi Autoren und Autorinnen früher alles schon quasi mehr oder weniger durch ihre Empathie, ja. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, eine wunderschöne Überleitung. all diese Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, ist natürlich super schwierig, sich das vorzustellen und auch aufzuschreiben, wenn wir nicht empathisch wären. Ja. Und das ist halt so eine der Grundvoraussetzungen.
Absolut. Jetzt
haben wir total viel, was sehr, sag ich mal, immer auf Papier gebannt wird und was überall ein bisschen aufgeschrieben wird. Man kann das Ganze aber natürlich auch ein bisschen nur im Kopf durchgehen Und da hast du mir im Vorfeld auch schon erzählt, dass du das auch manchmal machst, dass du im Alltag einfach irgendwo bist, irgendeine komplett normal alltägliche Situation hast und dann einfach mal vorstellst, was würde jetzt eigentlich deine Figur hier machen?
Ja, genau.
Das ist, finde ich, auch eine super Möglichkeit, die Figuren auch kennenzulernen einfach.
Ja.
Weil die Situation ist sowieso da und dementsprechend, warum sollte man dann diese Zeit, der man meistens ja auch nur einfach nachdenkt, also nur Anführungszeichen, warum sollte man die nicht damit auch nutzen? Also auch eine super Möglichkeit, um seine Figuren kennenzulernen.
Genau. Und ich wollte noch auf zwei kurze Punkte eingehen von dem Blogartikel, den ich erwähnt habe, authentische Charaktere entwickeln, Psychologie nochmal. Ein interessantes Thema ist das Thema Persönlichkeitsstörungen, dass man sich auch damit mal auseinandersetzt. Und das andere, was ich auch ebenfalls interessant fand, als zusätzliche Möglichkeit, tatsächlich Persönlichkeitstests mal zu machen. Beispielsweise gibt es diese 16 Personalities, da gibt es auch eine Website dazu. Da gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen. Gut, ne, also ist generell immer gefährlich, Leute in so Typen und Kategorien einzuteilen. Aber man lernt tatsächlich, wie andere Menschen überhaupt denken und entsprechend dann handeln. Fand ich auch super interessant. Weil oftmals gehört man ja selber zu einem Persönlichkeitstypus, man hat selber Denkmuster, die man halt vielleicht immer wieder reproduziert. Und um das nicht zu machen, ist es, glaube ich, echt wichtig, mit anderen Denkmustern und Glaubenssätzen sich zu beschäftigen. Und abschließend fand ich noch super interessant, sie sagt, es gibt so ein Konzept des inneren Antreibers, also zum Beispiel sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an. Ne? Und Menschen, die so einen Antreiber haben, die handeln entsprechend. Zum Beispiel die diesen Sei-Stark-Antreiber haben, die erlauben sich halt keine Gefühle zu haben und zeigen halt wenig Schwäche. Auch das hilft, denke ich, so Erkenntnisse aus der Psychologie für das eigene Entwickeln von Romanfiguren.
Definitiv. Also da sieht man auch wieder, dass die Psychologie, was wir vorhin schon erwähnt haben, auch hier sehr viel mitspielt. Und hier sei auch nochmal erwähnt, was wir eben ja schon angedeutet haben, es sind wieder super, super viele Informationen, die wir sammeln über unsere Figur. Natürlich sollte man diese nicht alle hundertprozentig darstellen im Roman. Also das heißt, es ist wie beim Worldbuilding oder auch bei anderen Sachen, wir wissen als Autor oder Autorin immer viel, viel mehr, als wir wirklich dem Leser dann präsentieren. Es muss halt nur, wie wir ja sagen, hier authentisch wirken, sodass wir halt wissen, okay, es macht Sinn, dass diese Person das so macht.
Was ist mit dem Thema Diversität?
Das ist ein großes Thema. Ich glaube, das könnten wir tatsächlich, oder ich glaube, wir haben das in der Planung, dass wir das auch nochmal definitiv nochmal besprechen in einer einzelnen Folge. Aber kurz hierzu erwähnt ist definitiv, was ich auch sehr schön finde, zumindest in der sehr nahen Vergangenheit öfter gesehen, dass auch Vielfalt dargestellt wird. Also es sollte natürlich auch Diversität dargestellt werden. Das Einzige, wo man aufpassen sollte und was ich mir wünsche auch von allen Autorinnen dort draußen, dass es nicht passiert, dass man eine diverse Person einfach nur einbaut, damit sie da ist. Also wir wollen keine Quotenfiguren. Wir wollen schon, dass diese Figuren so wie auch in der Realität ganz normal existieren. Das ist nichts Besonderes und diese Figuren müssen auch nicht immer auf ihre Probleme oder Sexualität oder was auch immer die Diversität ausdrückt, in dem Falle reduziert werden. Also es ist ja nicht nur, dass eine Person, die gleichgeschlechtliche Vorlieben hat, dann auch nur darauf heruntergebrochen wird. Das ist nicht richtig.
Danke, Stefan. Auf dieses Thema, wie du schon gesagt hast, werden wir nochmal gesondert eingehen in einer Extra-Folge. Gut, nun haben wir alle Daten, all die Informationen gesammelt, aber wie stelle ich das nun im Manuskript dar?
Da beginnen wir gleich mit der allerschönsten Regel, die alle schon kennen bestimmt, Show, don't tell. Also das heißt, wir wollen das Ganze natürlich nicht immer beschreiben, sondern wir möchten es vor allem unsere authentischen Figuren über Handlungen kennenlernen. Also ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, mein Protagonist X ist mutig, dann ist das ehrlich gesagt ziemlich langweilig, weil lass ihn doch lieber handeln, zum Beispiel selbstlos reagieren oder ein Tier retten oder was auch immer. Also je nach den Situationen logischerweise, dass es diese Emotion oder diese Denkweise der Figur dann wiedergibt. Dann hatten wir ja vorhin schon erwähnt, dass wir Äußeres beschreiben wollen. Hier ist natürlich zu beachten, wir wollen jetzt keinen Infodump. Also da bin ich auch mal sehr gespannt auf deine Meinung. Wie stehst du denn dazu, allgemein sehr viel Äußeres zu beschreiben? Also bist du jemand, die beim Lesen sich darauf freut, dass die Figuren bis ins kleinste Detail beschrieben werden oder doch jemand, der das dann eher überspringen würde?
Tatsächlich finde ich es bei Figuren nochmal interessanter, äußere Beschreibungen als jetzt bei Landschaften zum Beispiel oder bei Gebäuden. Aber ich finde tatsächlich, dass das ja eigentlich das Spannende ist, dass ich selber auch meinen Blick, meine Interpretation mit reinbringen kann in eine Geschichte. Weil sonst ist es ja viel zu einseitig. Wenn all die Informationen nur aus dem Buch kommen, finde ich das langweiliger, als wenn man Lesen als das betrachtet, was es ist. Nämlich ein Kommunikationsakt letztendlich zwischen einem Medium und mir als oder ein Sender und Empfänger. Mhm. Ja, also ich empfange nicht nur, sondern ich will, oder ich empfange dadurch, dass ich ja meine eigenen Gedanken auch mit reinbringe, meine eigenen Interpretationen. Deswegen muss ich dir da recht geben und sagen, dass zu viele Informationen ja auch die eigene Fantasie halt zerstören.
Genau. Aber auch hier gibt es ein Aber. trotzdem möchten wir natürlich als Autor und Autorinnen unseren Film eigentlich dem Leser wiedergeben. Also das heißt, auch hier ist das perfekte Mittelmaß, was sich halt leider nicht pauschal sagen lässt. Einerseits wollen wir genau das, was du gerade beschrieben hast, dass der Leser sich noch sein eigenes Bild ein bisschen machen kann. Andererseits möchten wir ja schon, dass er sich das so vorstellt, wie wir uns das eigentlich auch vorstellen. Aber es wird niemals...
Ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht unbedingt. Nee, okay. Also das ist, ich denke, das ist, sonst wäre ich irgendwie ein Diktator, fände ich jetzt als Autorin, wenn ich unbedingt will, da muss jetzt diese Vorstellung haben. Also ich finde da die Freiheit irgendwie schön.
Super interessant. Ich glaube, diese Frage sollten wir mal in einer anderen Kategorie öfter mal erwähnen. Aber kommen wir zurück zu der Darstellung im Manuskript. Und zwar sind wir jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Wir haben das Ganze, was die Handlung angeht, was beschrieben wird. Aber wir haben natürlich auch noch unsere wörtliche Rede. Auch dort sollte sowas natürlich berücksichtigt werden. Also das heißt, die Wortwahl. Wenn jemand jetzt wirklich 3, 4 Studien gemacht hat oder jemand, wie vorhin erwähnt, einfach die Schule abgebrochen hat, wird wahrscheinlich auch die Wortwahl etwas anders sein. Damit sich vielleicht jemand, der sehr, sehr hoch gebildet ist, etwas eloquenter ausdrücken, während andere dann vielleicht auf die Einfachheit. Oder auch, was man so schön kennt, jeder Autor und Autorin kennt es, hat eigene Lieblingswörter, die meistens dann im Lektorat gestrichen werden. Bei Figuren ist es aber auch nicht untypisch, dass die Lieblingswörter haben und diese auch häufiger vorkommen. Mhm. Definitiv. Natürlich haben wir dann aber auch immer wieder das Problem, dass wir in irgendwelche Klischees rutschen könnten, wenn wir jetzt etwas beschreiben von den ganzen Sachen, die wir hatten. Auch hier ist es zwiegespalten. Also natürlich sollte man keine Klischees benutzen, wenn man sie dann nicht auch absichtlich wieder bricht. Andererseits sind Klischees ja auch ein wenig dazu da, dass leicht ein Bild übermittelt wird. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema, was man sehr, sehr ausführlich besprechen könnte. Hier würde ich einfach nur kurz sagen, nicht jede Nebenfigur muss bis aufs Kleinste, wie ganz schon erwähnt, erklärt werden. Auch eine Nebenfigur darf auch mal ein klitzekleines Klischee haben. Das ist vollkommen in Ordnung.
Okay. Du hast jetzt vieles schon erwähnt, was ich tatsächlich auch in einer der erwähnten Hausarbeiten analysiert hatte bei Elektra, nämlich, und wenn wir das jetzt nochmal kombinieren mit der Psychologie, also die Aufgabe meiner Hausarbeit war ein bisschen so Hinweise auf psychopathologische Symptome zu suchen von Elektra auf Grundlage ihrer Figurencharakterisierung. Und eine Figurencharakterisierung kann man ja explizit machen, ne? Also was ist richtig erwähnt, und implizit, was ist so zwischen den Zeilen auch. Und einfach mal so ein Beispiel für einen Eigenkommentar, den ich aus dem Drama ist es ja hatte. Sie sagt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich jemals sterben sollte, als daran, dass du stirbst. Ich finde es ein wunderbares Zitat, ich liebe es. Das sagt sie zu ihrer Mutter. Also sie will, dass ihre Mutter stirbt. Ihre Mutter ist übrigens eine blöde Kuh, also kein Wunder. Aber es sagt ganz, ganz viel aus über das, was sie fühlt, was sie fertig macht, was für ein Verhältnis sie zu ihrer Mutter hat. Ja? Also durch Dialoge, durch was sie über sich selbst sagt. Und sie sagt dann auch noch, ich bin dies Blut, ich bin das hündisch vergossene Blut des Königs Agamemnon, Elektra heiße ich. Auch ein ganz berühmtes Zitat. Also ihr Name steht total in Zusammenhang mit der Ermordung ihres Vaters. Sie charakterisiert sich dadurch. Also man kann ganz viel herausfinden über Dialoge, was eine Person über sich selbst sagt, aber natürlich auch, was andere über Personen sagen und auch über das ganze Umfeld, was der Stefan wunderbar alles uns erklärt hat. Lieber Stefan, ganz vielen Dank, dass du uns mit deinem Input hier bereichert hast und uns alle beim Schreiben weiterhilft. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr das gerne tun, auch zu dem Thema, zum Beispiel auf Instagram. Da könnt ihr uns finden unter lektorat-berg oder eine .weltenwanderin. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast bewertet und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.